ARD. SWR Kultur. Forum.
Kita, Kaffee, Kletterhalle, was wird aus leerstehenden Kirchen? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Marion Theiss. Kalte Mauern, keine Menschen. Die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland sinkt und viele Kirchen werden kaum oder gar nicht mehr genutzt. Einige sind schon entweiht, sie dienen als Wohnraum, Fahrradladen oder Galerie. Bis 2060 könnten rund 15.000 Gotteshäuser leer stehen. Was soll mit denen passieren? Bleibt eine Kirche, auch wenn darin geboxt oder Basketball gespielt wird? Und könnten Kirchen wieder zu Begegnungsorten für alle werden? Darüber reden wir heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Kunsthistoriker und Theologen Dr. Konstantin Mantei von der Katholischen Akademie Berlin, mit der Pfarrerin Dr. Kerstin Menzel, sie ist Dozentin am Institut für Praktische Theologie an der Universität Leipzig, und mit Markus Hilger, er engagiert sich an seinem Wohnort Kirchwald ehrenamtlich im Projekt Kirchraumpiloten. Da geht es um die Nutzung von Kirchenräumen in der Verbandsgemeinde Vordereifel. Herr Hilger, eine Kletterhalle oder ein Karateclub in Ihrer 120 Jahre alten Dorfkirche St. Dionysius, könnten Sie sich das vorstellen?
Ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen, denn ich finde, bei aller alternativer Nutzung eines Kirchenraumes sollte die Würde des Raumes bestehen bleiben. Das kann später anders sein, wenn sich die Kirche dazu entschließt, die Kirche zu veräußern, sie zu verkaufen, dann hat man darüber natürlich keine Gewalt mehr. Aber solange sie noch für liturgische Zwecke genutzt wird, die Kirche, muss auch eine alternative Nutzung meiner Meinung nach die Würde des Raumes in irgendeiner Weise achten.
Und das wäre bei einer Kletterhalle zum Beispiel nicht der Fall, meinen Sie?
Das würde ich so direkt nicht sagen, aber eine Kletterhalle würde allein durch die Höhe schon das halbe Kirchenschiff belegen und das ist schon ein gravierender Eingriff.
Herr Mantei, Sie haben sich beruflich schon mit vielen Kirchengebäuden beschäftigt, die umgewidmet wurden, also nicht mehr für Gottesdienste, sondern zu weltlichen Zwecken genutzt werden. Schmerzt Sie das jedes Mal, wenn wieder eine Kirche oder ein Sakralraum verloren geht?
Ja, das schmerzt mich schon, weil es immer auch eine verpasste Chance für Kirche ist. Und ich muss auch sagen, die Prozesse, die ich bis jetzt kenne, wie es zu den geschlossenen, abgegebenen, verkauften und so weiter Kirchen kommt, sind leider sehr straffe wirtschaftliche Prozesse und ich finde, da könnte noch so ein bisschen mehr der christliche Grundgedanke von Gemeinsinn oder auch pastorale Ideen nach vorne geholt werden, bevor man sich entschließt, ein für alle Mal eine Kirche abzugeben.
Das heißt, worum tut es Ihnen besonders leid, wenn eine Kirche abgegeben wird?
Viele der Nutzungen, die ich kenne, nehmen eben diese Dimension von Kirchen nicht mehr auf, nämlich eigentlich erstmal ein offener Raum für alle, die sich reintrauen. Und auch ein ganz besonders aufgeladener Raum. Und das ist halt beim Fahrradladen und auch bei einer Galerie, so Beispiele, die ich kenne, irgendwie nicht mehr gegeben.
Der bayerische evangelische Landesbischof Kopp sagt, Kirchen sind Lieblingsorte, auch für Menschen, die nicht Mitglied sind. Erleben Sie das auch so, Frau Menzel?
Auf jeden Fall. Die Bindung an die Kirchengebäude überdauert die Bindung an die Institution. Ich bin ja hier tätig in einem säkularen Raum, wo wir noch 10% Kirchenmitglieder haben und wir doch in einer beeindruckenden Weise Wiederaufbauprozesse, Wiedernutzungsprozesse, Kirchen, die renoviert werden, wo die Zivilgesellschaft sagt, nein, wir brauchen diesen Ort. Wir brauchen ihn einerseits als sozialen Ort, wir brauchen ihn aber auch als einen Raum, der ja Freiraum ist in gewisser Weise und sich dafür engagieren in Fördervereinen, was über den Kreis der Mitglieder weit hinausgeht.
Es gibt ja nur noch eine kleine Zahl an Menschen, die regelmäßig in Gottesdienste geht. Das sind, glaube ich, eine einstellige Prozentzahl, wenn man es auf die Bewohnerzahl in Deutschland bezieht. Trotzdem will die große Mehrheit der Menschen ihre Kirchen als solche behalten, auch wenn sie sie nicht nutzen. Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, Frau Menzel. Können Sie sich das erklären?
Also vielleicht darf ich ganz kurz noch was zu diesen Gottesdienstzahlen sagen. Die einstelligen Prozentzahlen beziehen sich auf die Kirchenmitglieder und sie sind an einem durchschnittlichen normalen Sonntag, an dem nichts anderes stattfindet. Das wird sofort anders, wenn wir natürlich an Weihnachten denken. Es wird aber auch anders, wenn wir Familiengottesdienste feiern, wenn es Kasualien gibt, Hochzeiten, Bestattungen und so weiter. Ich finde, man muss diese Frage des sinkenden Gottesdienstbesuchs immer erstmal sehr differenziert anschauen und sich auch klar machen, diese Kirchengebäude sind ja nicht Alltagsräume, sondern sie sind für die Hochzeiten und für die Tiefzeiten, für die Krisen und für zum Teil ja auch als Schutzkirchen gebaut. Deswegen ist das für die nicht ungewöhnlich, dass sie nur so selektiv genutzt werden.
Der Wunsch ist ja trotzdem da, sie nicht nur selektiv zu nutzen, sondern mehr Menschen in die Kirchen zu locken. Das heißt, die Kirchen sind ja auch wichtig für viele Menschen. Wir haben es gerade gesagt. Also was macht Ihre Anziehung aus? Was würden Sie sagen?
Kirchen sind identitätsstiftende Orte, vor allen Dingen in der ländlichen Struktur. Sie sind oft das größte Gebäude im Ort und die meisten Leute sind mit dieser Institution Kirche noch groß geworden. Man ist zur Kommunion gegangen, möglicherweise hat man noch darin geheiratet. Und das alles nimmt natürlich jetzt im Laufe der Zeit ab. Die Kirchenbesucher werden weniger. Aber das Gebäude und die Institution als Gebäude, die bleibt und sie ist immer noch, nimmt immer noch diesen Raum ein, nicht nur physisch, sondern auch im ländlichen Leben. Wenn man auch in der Konsequenz anerkennen muss, dass die Leute, ich will nicht sagen durch Bequemlichkeit, aber letztendlich den Ort nicht mehr so sehr für liturgische Zwecke aufsuchen. Und da geht unser Konzept hin. Wir wollen auch weltliche Anlässe in dieses Gebäude hineinbekommen, um so auch den Raum zu füllen.
Ich möchte noch mal kurz zurück zu der Gottesdienstangelegenheit. Also wir sind auch in den letzten Jahrzehnten als katholische Kirche schlechter geworden, gute Gottesdienstangebote zu machen. Ich glaube, wir müssen dem wieder mehr Rechnung tragen, die Leute einbeziehen. Was wollen sie darin erleben? Was wollen sie hören? Auch in Beziehung vielleicht mit Gott. Und es ist schon wirklich so, dass wir eigentlich alle Kirchen auf Hoffnung hingebaut haben. Und wir jetzt manchmal zu so einer Zählkirche verkommen sind, die so guckt, welche Mitglieder kommen noch und wann kommen sie. Und wir überlegen gar nicht, was für Angebote wir machen. Ein Lieblingsbeispiel von uns ist immer, wenn große Krisen sind, dann werden Gedächtnisfeiern oder auch Momente der Ruhe immer in Kirchen abgehalten. Genau das ist auch eine ihrer Funktionen für alle Menschen.
Wir haben ja hier in Ostdeutschland eine Situation, wo das, was Sie, Herr Hilger, beschrieben haben, nicht mehr so ist, dass die Menschen alle noch aus eigener Biografie heraus Partizipation in Kirche kennen. Und ich würde sagen, hier gibt es auch sowas wie eine Identifikation von außen. Also das Wahrnehmen, dass die zum Stadt- oder zum Dorfbild gehören, dass es auch öffentliche Räume sind, in denen etwas stattfindet, was mich vielleicht in irgendeiner Weise betrifft, auch wenn ich gar nicht hingehe. Ich glaube, dass zum Beispiel die Schließung der Gottesdienste in der Pandemie, also in der ersten Welle der Pandemie, für viele Menschen ein wirkliches Zeichen war, jetzt ist wirklich Ausnahmezustand, wenn selbst Gottesdienste nicht mehr stattfinden. Und das viel wichtiger war, als dass diese paar Prozente, von denen Sie vorhin gesprochen haben, für die war das auch schlimm, nicht hingehen zu können, aber es hatte eine deutlich größere Bedeutung. Also dass das Gebet, was da stattfindet, schon auch, ja, dass Menschen auch wahrnehmen, wenn sie da nicht selbst beten, dass da etwas ist, was irgendwie wichtig sein könnte. Und Gleiches gilt, glaube ich, für die Kirchenräume, die so eine, ja, nochmal was anderes eintragen, die auch nochmal natürlich Kulturerbe sind, sind Orte der Geschichte. Anhand einer Kirche kann man die Geschichte eines Ortes meistens erzählen in den Schichten, Krieg, Zerstörung, Prosperität, Reichtum, man konnte wieder aufbauen und so weiter. Der Toten wird gedacht. Und ich glaube, dafür ist auch ein Bewusstsein da, wenn man gar nicht reingeht.
Lassen Sie uns mal kurz auf die Zahlen schauen. In Deutschland gibt es mehr als 40.000 Kirchen, etwas mehr katholische als evangelische. Fast 90% sind denkmalgeschützt. Wie viele werden denn im Moment nicht genutzt?
Diese Zahl mit den 40.000 oder 45.000 ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Alle öffentlichen Kirchräume und Kapellen beider großen Konfessionen sind vorsichtig geschätzt eher 100.000. Und die gehen alle mit verloren. Ordensliegenschaften, Diakonissinnen, Kapellen in öffentlichen Orten, in Krankenhäusern und so weiter. Und da muss man, glaube ich, auch nochmal nachschärfen. Wir verlieren viel, viel mehr, wenn wir so weitermachen, als uns bis jetzt bewusst ist. Und das wird, glaube ich, sehr sichtbar auch in unserer Gesellschaft werden.
Sie haben gefragt, wie viele sind leer? Ich finde das eine interessante Frage, weil leer gar nicht so einfach zu definieren ist. Die Mitteldeutsche Kirche hat einmal rumgefragt, so unter ihren Gemeinden, wie viele eurer Kirchengebäude sind ungenutzt? Da hat niemand die Hand gehoben. Dann haben sie gefragt, wie viele eurer Kirchengebäude sind weniger als 4-mal im Jahr genutzt? 25% der Kirchengebäude sind da sozusagen in diese Kategorie gefallen. Jetzt kann man aber natürlich sagen, ein Kirchengebäude, was aufgeschlossen ist und weniger als 4-mal im Jahr eine Veranstaltung hat, ist deshalb nicht unbedingt leer. Wenn man Gästebücher in Pilgerkirchen, Fahrradkirchen, offenen Kirchen liest, dann wird sehr deutlich, dass da eine ganze Menge drin passiert, was niemand mitbekommt, weil die Menschen da alleine drin sind, weil sie dahin gehen, eben um ihre Toten zu gedenken, in schwierigen Phasen einfach mal durchzuatmen, vielleicht auch Gefühlen Ausdruck zu verleihen, die woanders keinen Raum haben können und so weiter. Also insofern ist die Frage nach leer, finde ich, gar nicht so die entscheidende, sondern an vielen Stellen ist eigentlich das, was den Transformationsdruck macht, das Geld. Es ist eher die Frage, wie viele Kirchen sind nicht mehr klassisch finanziert. Das ist, glaube ich, eher das, wo Gemeinden unter Handlungsdruck geraten und unter Umständen ihre Gebäude abgeben. Und das ist eben sehr unterschiedlich, wann das auftauchen kann. Das kann irgendwie ein akut auftretender großer Sanierungsdruck sein, wenn was richtig doll kaputt gegangen ist oder so eine Betonkirche einfach in der Bausubstanz als massiv geschädigt sich offenbart. Das kann aber auch einfach die Masse der Betriebskosten sein in Kirchen, die geheizt werden. Das ist ja gar nicht in allen Kirchengebäuden der Fall. Insofern ist es sehr unterschiedlich, diese Wege.
Dann wird man auch schwer die Frage beantworten können, was denn Kirchen kosten. Einfach der Unterhalt. Das kommt natürlich darauf an, ob es ein sehr altes Gebäude ist, wie groß es ist und so weiter und so fort. Aber einfach leer stehen lassen und viermal im Jahr nutzen, das kommt mir wie ein teures Vergnügen vor, oder?
Letztendlich ist das ja auch eine Überlegung, die die Kirche machen muss, wenn sie so viele Immobilien hat, die sie unterhalten muss und hat sinkende Einnahmen, dann ist das ja auch betriebswirtschaftlich ja nicht verwerfbar, wenn man sich Gedanken darüber macht. Ja. Und alle Kirchen haben das Problem, dass sie als Gebäude nur schlecht nutzbar sind. Oft verfügen sie nur über eine Zentralheizung, eine alte Heizung und man muss das gesamte Kirchenschiff heizen. Das ist jetzt in unserem Projekt auch eigentlich das größte Problem, dass wir den Kirchenraum nicht separieren können, ohne dass wir die Heizung versuchen müssen umzubauen. Ansonsten heizen wir stets das gesamte Kirchenschiff. Das sind schon auch Zahlen, die dann zusammenkommen.
In Ostdeutschland hat man da schon zu DDR-Zeiten angefangen, kleinere Räume einzubauen, sogenannte Winterkirchen. In Norddeutschland gibt es Schätzungen, dass so 40% aller Kirchen sogar so einen Raum haben, wo man dann genau diesem Problem begegnen kann, dass man eben nicht die gesamte Kirche heizt, um eine andere Nutzung in den Wintermonaten reinzubringen, wo dann Gemeindeveranstaltungen, aber eben auch weitere Veranstaltungen bis hin zur Dorfkirche in Rieben in Brandenburg, wo eben die Kommune den Raum mitnutzt, wo Geburtstagsfeiern stattfinden können in diesem kleinen separaten Raum, nur mit Glaswand getrennt und Blick auf den Altar und der Bürgermeister auf der Empore seine Sprechstunde halten kann. Was mir noch wichtig ist im Blick auf diese Zahlen und die Leerstände, ist, dass man die Begriffe sauber trennt. Das geht in der öffentlichen Diskussion häufig sehr stark durcheinander. Dann ist einmal von Gebäuden die Rede und von Immobilien und das ist natürlich klar, die Landeskirchen und Bistümer haben gerade alle Gebäudekonzeptionen, wo sie mit allen Gebäuden kritisch umgehen. Und davon zu trennen, und das machen eigentlich auch alle Prozesse, sind die Sakralgebäude, sind die Kirchen und Kapellen. Dann ist die Frage, wie viele davon sind aus der Standardfinanzierung, also gehen aus den kirchlichen Finanzzuweisungen. Das ist nicht unbedingt der Fall, dass die dann abgegeben werden. Und auch nicht jede Kirche, die abgegeben wird, wird sofort umgenutzt. Also ich habe das Gefühl, da wird auch sozusagen die Drastik immer sehr hoch gezeichnet. Und ich glaube, es gibt an vielen Stellen gute Lösungen auch für die finanziellen Schwierigkeiten der nicht so häufig genutzten Kirchen.
Ja, da können wir ja mal ins Detail einsteigen und drüber reden. Ich fange mal an mit dem Eintrittsgeld. Das ist als Idee für den Kölner Dom nicht nur in der Diskussion, sondern eigentlich beschlossene Sache. Ab Juli soll Eintritt verlangt werden. Da sagt der Kölner Dompropst Assmann, er will den Tagesbetrieb im Dom deutlich beruhigen und den Dom wieder stärker als Gotteshaus und sakralen Raum erfahrbar machen. Das klingt ein bisschen, wir wollen Leute abschrecken, weil es zu viele sind. Andererseits hätten wir auch gerne Einnahmen aus der Touristenattraktion Kölner Dom. Ist das der richtige Weg?
Bei dem Kostendruck, den Köln hat, vermutlich schon. Das ist ja in den großen Kathedralen Europas gang und gäbe. Es gibt sicherlich, und das wird dann immer ein bisschen weich, diese Ausnahme für Betende und Gottesdienstbesuchende. Das muss man dann schauen, wie das realisiert wird. Sie wissen ja auch, der Kölner Dom hat mittlerweile einen riesigen Sicherheitsaufwand. Sie müssen durch eine Sicherheitsschleuse. Es reicht nicht mehr, dass die Domhüter dort Alleindienst tun. Man hat einen Sicherheitsdienst. Das ist schon sehr komplex. Und natürlich bei diesen, sage ich mal, 100 stark touristischen Kirchen, vielleicht sind es auch 500 in Deutschland, ist Eintritt vielleicht sogar ein probates Mittel, um das in den Griff zu bekommen. Prinzipiell glaube ich, wird man das nicht skalieren können auf die vielen, vielen zigtausende Kirchen, die sonst noch so in der Landschaft sind.
Sollte man aber in dem Fall nicht sagen, Köln, oder Sie sagen, es sind noch andere Kirchen, ein paar hundert vielleicht in Deutschland, wir brauchen euer Geld, sonst können wir das so nicht aufrechterhalten?
Meiner Meinung ja. Ich glaube, wir sind noch nicht ehrlich genug damit in Richtung nicht-kirchlicher Gesellschaft, wo neue Bedarfe sind, wenn wir einfach nicht mehr mehrheitlich als Christen in Deutschland unterwegs sein werden. Und da muss die Gesellschaft eigentlich auch eine Form von Beteiligung haben. Und das ist ein Punkt, zum Beispiel durch Eintritte.
Also ich glaube, was die Finanzierung angeht, wäre ich da auch offen. Wir haben im Hamburger Michel, wo so ein, ja, mehr oder weniger suggestive Spendenbox im Eingangsbereich steht, also wo man kein Ticket kaufen muss, aber wo sehr deutlich einem so ein 2-Euro-Vorschlag begegnet, wenn man den Raum betritt, mal ein bisschen beobachtet und geforscht. Und es sind ganz interessante Praktiken, die da passieren. Also auch so ein doch relativ freiwilliger Beitrag wird von vielen ohne zu zucken bezahlt. Andere gehen vorbei und vor allen Dingen gehen Menschen vorbei, die arm sind. Und das finde ich ganz interessant. Was mich ja überhaupt nicht überzeugt, ist sozusagen mit der Ruhe fürs Beten, diese Maßnahme zu begründen. Ich erinnere mich, dass ich sehr beeindruckt war von Notre Dame, wieder aufgebaut in Paris, wo sich wirklich ja massenweise Menschen durchschieben. Und die haben das nach diesem Neuaufbau geschafft, da einen Pilgerweg durch die Kirche zu organisieren, wo Menschen mit einem, sage ich mal, stärker kunsthistorischen Interesse einfach außenrum so geleitet werden, das geht nur in eine Richtung. Man kann in Ruhe die Dinge betrachten und in der Mitte ist Raum und Ruhe. Und sie haben das auch geschafft. Ich weiß, als Jugendliche war ich schon mal in Paris und da hat mich das zutiefst abgeschreckt, so ein donnerndes Silence in der Kirche. Das ist jetzt heute sehr viel freundlicher. Und es hat funktioniert, auch im Hochaltarbereich sitzen Menschen und beten und sind total versunken, weil es so ein stetes Gemurmel dieser vielen Menschen ist, die durch diese Kirche pilgern. Also ich glaube, wenn man das will, kann man das räumlich vereinbaren. Kirchen sind zonierbar und man kriegt das zusammen.
Und Gastfreundschaft wäre ja auch ein wichtiges Element, oder?
Ja, ich glaube, man muss ernst nehmen, dass Kirchengebäude eben auch soziale Orte sind und dass Menschen da hineingehen, die jetzt nicht immer so klar sagen könnten, ich bin zum Beten hier. Mhm. Und eben, das kann man in den Hamburger Hauptkirchen einfach wirklich ganz berührend beobachten, dass eben Menschen sich dort auch niederlassen, die sonst keinen Raum in unserer Gesellschaft haben und dann eben ihre Einkaufstüten neben der Kirchenbank absetzen und einfach mal eine Runde einnicken können, ohne dass da jemand sofort neben ihnen steht und um sie herum schwirrt und so. Und das, auch das verträgt so einen Raum.
Kirchen sind für alle Menschen da. Das höre ich so ein bisschen aus dem heraus, was Sie sagen, Frau Menzel. Ne? Das sagt ja auch die evangelische Theologin und Pfarrerin Käßmann zum Beispiel. Ist das wirklich so? Gilt das auch für die Ärmsten, für müffelnde Obdachlose, für Drogis oder doch eher für die Wollmantelträger mit geputzten Schuhen, die als Sonntagsritual an Weihnachten oder auch wie so eine Art Museumsbesuch eine Kirche aufsuchen?
Also das ist insofern spannend, weil das natürlich genau der Punkt ist, wo die Leute, die sich kümmern müssen, manchmal verzweifeln. Ich kenne aber eigentlich viele gute Beispiele. Ich habe neulich mit jemandem geredet, der bietet eine große Innenstadtkirche, in der Nischen kampieren Obdachlose. Derjenige spricht sie an, gibt als Gastgeber ein paar Regeln vor. Ich finde, das ist auch Gastgeber sein. Man hat auch Regeln und Gäste sollen sie kennen und sich bitte daran halten, weil sie wollen gute Gäste sein. Und der berichtet davon, dass es eigentlich nur dann, wenn es aus der Nachbarschaft oder mit dem oder derjenigen Obdachlosen eben große Probleme gibt, überhaupt mal zu einer Form von Krise kommt. Ansonsten ist das ein Miteinander. Und ich plädiere sehr dafür, dass wir auch dort eher überlegen, wie entlasten wir diejenigen, die vielleicht dann sauber machen müssen oder aus anderen olfaktorischen Gründen Probleme damit haben, statt dass wir generell alle Personengruppen, die uns vielleicht ein bisschen komisch vorkommen, abweisen. Und genau eben nicht nur eine Kirche der Lodenjackenträger und so sind, sondern eben das, was der Religionsgründer Christus auch mal irgendwann vorhatte.
Herr Hilger, können Sie sich sowas vorstellen auf dem Land?
Ich wünsche mir das, ja. Aber auf dem Land ist es leider so, dass viele Ortskirchen in der Woche verschlossen sind. Am Wochenende sind sie geöffnet, auch ohne dass Gottesdienste stattfinden. Aber aus Gründen, die man nachvollziehen kann, wenn es zu Verunreinigungen in der Kirche schon mal gekommen ist, werden generelle Regeln aufgestellt, die dann dazu führen, dass der Interessent zu oft vor einer verschlossenen Tür steht. Aber vielleicht ist es auch so, dass einfach die Kirchenregeln, die von den vor Ort Verantwortlichen erstellt oder als Regel angenommen werden, zu hoch gestellt sind. Ja? Wenn ich ein Haus offen habe, ist es rein statistisch selbstverständlich, dass es zu Verunreinigungen kommt. Wenn ich das von Beginn an in Kauf nehme und mir darüber im Klaren bin, kann ich nicht enttäuscht darüber sein, dass es hin und wieder dazu kommt.
Also Sie meinen, es ist eine Einstellungssache und da könnte man vielleicht was dran ändern?
Das auf alle Fälle. Und ich wünsche mir, dass es so kommt. Und wenn wir jetzt mit unserem Konzept der Kirchraumpiloten versuchen, die Kirche länger zu öffnen, auch für alternative Gruppen zu öffnen, dann wird man sich darüber im Klaren sein müssen, dass es dann nicht immer nur so sein kann, dass danach die Kirche wieder genauso sauber und geputzt aussieht, wie sie zuvor betreten wurde.
Ich glaube, wenn man sich die Vielfalt der Kirchengebäude vor Augen führt, ist deutlich, wenn ich einmal hier an unsere Stadt denke, in Leipzig, da gibt es die Thomaskirche, wo natürlich das Kulturbürgertum ein- und ausgeht, aber nicht nur. Und dann gibt es die Nikolaikirche, in der die sozialen Bewegungen ihren Raum hatten, sowohl zu DDR-Zeiten als auch heute im Friedensgebet. Und wenn irgendwas in der Welt passiert, dann ist montags nachmittags um 17 Uhr die Kirche voll und im Zweifelsfall auch eine Leinwand draußen aufgebaut. Und da sind alle Bevölkerungsschichten beisammen. Dann gibt es die Peterskirche, wo eine Schule direkt daneben ist. Und wenn da Schulgottesdienst ist, dann ist diese Kirche rippelrappelvoll. Und ich glaube, es tut uns gut, diese Vielfalt der Gebäude besser wahrzunehmen und sie auch in diese Richtung besser zu nutzen. Also eigentlich ist das ja ein großer Reichtum, dass wir jetzt ein paar Gebäude haben, die neue Nutzung gebrauchen können. Dann könnte man ja auch Unterschiedliches drin tun.
Kita, Café, Kletterhalle, was wird aus leerstehenden Kirchen? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit Markus Hilger vom Projekt Kirchraumpiloten in der Eifel, dem Berliner Kunsthistoriker und katholischen Theologen Konstantin Mantai und mit Kerstin Menzel vom Institut für Praktische Theologie an der Uni Leipzig. Was Unterschiedliches tun in den Kirchen, das haben Sie gesagt, Frau Menzel, das ist ja die Idee, über die wir hier auch heute reden wollen, weil Kirchen sich selbst überlassen, ist schwierig. Spätestens wenn der erste Ziegel vom Dach fällt, abreißen geht auch nicht so einfach. Viele stehen unter Denkmalschutz. Vor allem in den Niederlanden und in Belgien sind deshalb schon viele Kirchen umgewidmet worden. Da gibt es Schwimmbäder, Hotels, Buchläden. In Deutschland gibt es die Boulderkirche in Bad Orb in Hessen, die Boxarena in Kleve am Niederrhein. In Mannheim in der Trinitatiskirche, da ist eine Spielstätte für zeitgenössischen Tanz. In Ingelheim bei Mainz ist eine Kita in eine Kirche gezogen. Was ist denn in Ihren Augen eine gelungene Nutzung, abgesehen von den paar Beispielen, die Sie ja auch schon angeführt haben?
Gelungen, glaube ich, ist Nutzung dann, wenn es einen ordentlichen Prozess dahin gab, einen ordentlichen Abschied und die Zeitschicht der Leute, die sich mit der Kirche identifizieren, seien sie aus dem Inner Circle der Kirchengemeinden oder aus dem Ort oder aus dem Stadtteil, sich verständigen mit den Funktionsträgern, diese Nutzung können wir uns hier vorstellen. Und das andere Thema, es muss eine Form von Achtung der Würdigkeit des Raumes weiter bestehen. Es ist ja auch nicht so, dass zum Beispiel die Fahrradkirche oder auch viele Kletterhallenkirchen völlig darauf verzichten, den Kirchenraum sichtbar zu lassen. Teilweise bleiben dann noch Kapellen übrig, die man tagsüber benutzen darf und so weiter. Also das muss einfach gut zusammenpassen und es darf nicht von oben nach unten delegiert werden. Und da müssen, glaube ich, alle noch ein bisschen was dazulernen.
Ich nehme mal unsere Kirche in Kirchwald, die ist 120 Jahre alt und steht seit 120 Jahren im Eigentum der Kirche. Jetzt kommt eine alternative, neue Nutzung. Das setzt natürlich auch voraus, dass die Protagonisten sich gut kennen untereinander und auch Vertrauen untereinander aufbauen müssen und auch erlebbar machen müssen, sodass alle Seiten das Gefühl haben, es ist ein Benefit für alle Seiten und dann kann daraus etwas erwachsen. Die ersten Schritte sind zunächst holprig und auch manchmal etwas schwierig, aber wenn die Sache im Vordergrund steht, kann das eigentlich meiner Meinung nach nur gelingen.
Sie haben ja gerade erst angefangen damit zu überlegen, also eine Gruppe zu bilden und zu überlegen, wie es weitergehen soll. Können Sie mal kurz schildern, wie das bei Ihnen abläuft oder ablaufen soll, Herr Hilger?
Kirchraumpiloten bedeutet, was machen wir mit unseren Kirchen, die für Gottesdienste und andere liturgische Zwecke immer weniger genutzt werden. Und auch unsere Kirche in einer 1000-Einwohner-Gemeinde, die hat im Monat 3 oder 4 liturgische Anlässe, zu denen sie genutzt wird und ansonsten steht dieses Gebäude leer. Und es gibt nun ein Immobilienkonzept des Bistums Trier, das von allen Kirchengemeinden verlangt, konzeptionell sich aufzustellen und zu entscheiden, welche Gebäude erhalten bleiben. Und da gibt es auch stringente Vorgaben, dass maximal 2 Kirchen auf Dauer bezuschusst werden. Das heißt nicht, dass irgendeine Kirche zugemacht wird, aber dieses Konzept ist bis 2034 veranschlagt. Danach ist entschieden, welche beiden Kirchen in einer Kirchengemeinde weiter betrieben werden und werden bezuschusst. Und alle anderen Kirchen können zwar auch weiter betrieben werden, aber dann muss die Kirchengemeinde vor Ort letztendlich entscheiden, ob sie die Kosten aufbringt. Und meine Sorge war immer, dass es irgendwann mal einen Bauzaun um meine Kirche geben wird. Und deshalb habe ich mich jetzt hier in dieser Sache engagiert, weil ich das als keine annehmbare Option ansehe. Was die Frau Dr. Menzel eben ansprach, aus Kirchen, aus, von den Winterkirchen und so etwas, all das sind auch Konzepte, die wir bei uns jetzt schon im Begriff sind, umzusetzen. Eine teilweise räumliche Abtrennung des Kirchenschiffes, damit es einfacher zu beheizen ist, mit großen Fenstern, damit die Lichtdurchflutung des Raumes stattfindet, damit man das Kirchenschiff erkennt und man weiß, wo man da ist. Und wir versuchen jetzt zunächst in den ersten Schritten, eine Zusammenarbeit mit dem Kindergarten hinzubekommen, der die Vorteile des Raumes auch ansieht, der über eine sehr gute Akustik verfügt und sich dort auch alternative Konzepte in der Kirche vorstellen kann.
Ich glaube, es ist nicht einfach zu sagen, man kann ein Kirchengebäude marktwirtschaftlich betreiben. Das können vielleicht manche Investoren. Und ich finde das an manchen Stellen, wo Kirchengebäude sehr kommerzialisiert sind, auch gar nicht so einfach zu sagen, wo da die Würde des Raumes eigentlich beginnt, verletzt zu werden. Aber ich glaube, dass es eben wesentlich ist, dass weitere Nutzungen in die Kirche reinkommen, damit die sich verankern als wertvolle Räume. Und dann wird es auch leicht sein, wenn dann eben die Ziegel vom Dach fallen oder größere Reparaturmaßnahmen zu tun sind, Fördermittel dafür zu bekommen, weil das natürlich klar ist, Räume, die eine öffentliche Relevanz haben, die zivilgesellschaftliche Bedeutung haben, sind etwas, was auch öffentlich gefördert wird. Das brauchen wir ja. Demokratische Räume, Räume, wo unterschiedliche Menschen sich begegnen, soziale Räume, Dinge, Räume, in denen Menschen auch sich verbinden können, um sich gesellschaftlich zu engagieren. Also wir haben in Ostdeutschland Landeskirchen, in denen 80% der Sanierungsmaßnahmen und im Baubereich insgesamt öffentliche Gelder sind und nur noch 20% von der Kirche finanziert wird, weil es eben an vielen Stellen gelungen ist, erstens deutlich zu machen, dass es Kulturerbe, das ist unsere Geschichte als Gesellschaft, nicht nur die Mitglieder. Und zum anderen, es sind soziale Orte, die viele Menschen mitnutzen können und die zivilgesellschaftliche Bedeutung haben.
Hm. Kirchen sind ja keine öffentlichen Räume mehr, wenn sie verkauft werden und zum Beispiel zu Wohnungen umgewandelt werden, wie es das ja auch schon gibt und gegeben hat in Trier, Köln, Essen, in Hugsweier, in Baden. Das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ist das für Sie auch in Ordnung, dass Sie sagen, okay, das kommt auch Menschen zunutze?
Ich finde das aus zwei Perspektiven schwierig. Das eine ist, dass es eben genau der Verlust des öffentlichen Raumes ist. Jetzt würde ich sagen, es gibt Gebäudetypen, man muss das schon differenziert betrachten. Wir haben hier in Ostdeutschland eine Reihe von so kleinen katholischen Hauskirchen, die im Laufe des 20. Jahrhunderts irgendwie zur Kirche geworden sind. Aber wenn man von draußen drauf schaut, sieht das aus wie ein Haus und dann hat vielleicht einer noch ein Türmchen draufgestellt oder nicht mal mehr das. Ich finde, die kann man problemlos wieder zu Wohnraum machen. Aber alles, was eben kulturgeschichtliche Bedeutung hat und was eben eine gewisse Historizität auch hat, auch von der ganzen Bausubstanz, ist schwieriger, weil die als öffentliche Räume gebaut sind. Insofern fände ich diesen Verlust nicht gering zu achten. Und das Zweite ist, dass wir interdisziplinär in der Forschungsgruppe auch sagen würden, es lohnt sich gar nicht wirklich. Die Umbaukosten sind so hoch, dass es ganz schwierig ist, so eine Wohnkirche dann auch marktwirtschaftlich zu betreiben. Das kann man mit sehr hochpreisigem Wohnraum machen. Und natürlich gibt es auch eine Verantwortung, die Kirche hat. Wir halten sehr viel mehr davon, den Wohnraum um die Kirche drumherum zu entwickeln. Da gibt es in Hamburg ein kircheneigenes Bauwerk, was das flächendeckend macht. Die bauen eben auf die Kirchengrundstücke um die Gebäude drumherum neuen Wohnraum, um eben auch auf die soziale Frage des 21. Jahrhunderts in der Großstadt Hamburg eine kirchliche Antwort zu geben. Und darüber beleben sie auch die Nutzung der Kirchenräume, häufig noch mit einer Kita oder mit einem sozialen Wohnanteil, mit einem betreuten Wohnen von der Diakonie begleitet, von Menschen, die eben es wirklich schwer haben im Leben, alleinerziehende Eltern oder Obdachlose oder was auch immer. Und das einzubetten in so kleine Quartiere, die dann eben auch wieder eine belebende Wirkung auf den Kirchenraum haben. Und das halten wir für das Potenzialvollere. wohnen.
Sie haben Hamburg erwähnt, da ist auch mal eine Kirche zur Moschee geworden. Grundsätzlich sagt die katholische Kirche, das ist eine unangemessene Nutzung. Würden Sie sagen, in so einem Fall die Kirche lieber abreißen?
Auf gar keinen Fall. Zumindest kann man das mit diesem Hamburger Beispiel überhaupt nicht begründen. Das ist ein ganz wunderbarer Dialogort geworden. Es ist da so gekommen, dass es einen Verkauf gab und es dann weiterverkauft worden ist. Und das müssen sich Gemeinden eben klar machen, dass wenn sie ein Gebäude hergeben und verkaufen, dass sie auch wenn man manche Sachen ins Grundbuch schreiben kann, den Einfluss darauf verlieren, was in ferner Zukunft mit dem Gebäude wird. Man kann das beim ersten Verkauf häufig noch ganz gut mitgestalten, dann nicht mehr. Die englische Kirche zum Beispiel hat das rechtlich so geregelt, dass sie immer mitsprechen. Ein englisches Kirchengebäude ist nicht entweihbar, also es kann nicht profaniert werden. Und deswegen ist Kirche immer im Spiel, wenn eine neue Nutzung reinkommt. Das will man hier in Deutschland im Moment nicht unbedingt, weil es natürlich Arbeit macht, sich damit einzubringen. Aber das hat schon großes Potenzial.
Dazu noch mit der katholischen Kirche und der Nutzung. Es wird sich bestimmt auch ändern. Kerstin Menzel hat das Beispiel in Hamburg ja schon kurz skizziert. Es ist nicht so einfach. Die Ressentiments sind da. Auch das unterschiedliche Verständnis von Gebetsraum, auch für Muslime, ist einfach oft gegen die Struktur von Kirche, weil die ganz andere Vorstellungen haben, wie so ein Raum zu sein hat. Und ich für mich persönlich will noch dazugeben, dass ich glaube, dass so eine Kirche eben auch die Pflicht hat, ein bisschen manchmal ein anstrengender Raum zu sein, ein herausfordernder Raum. Und ich glaube auch, dass es in ganz vielen Projekten viel klüger ist, um die Kirche herum zu entwickeln, damit die Kirche als Ort von Gemeinschaft da ist. Und mit dem Verständnis der Katholiken und ihren Kirchen, dann müssen wir, glaube ich, auch einfach noch ein bisschen abwarten, wie sich so die theologischen Fingerübungen entwickeln.
Sie meinen, ein bisschen Geduld ist gefordert?
Ich glaube schon, ich glaube, da tut sich was. Bei uns ist es schon schwierig, dass die Katholiken sich nahezu nichts anderes vorstellen können, außer vielleicht noch Orthodoxe.
Bleibt aber das schwierig. Absurde ist doch, dass man da, wo man es verkauft, sich plötzlich alles vorstellen oder fast alles vorstellen kann. Dann kommen immer die üblichen Negativbeispiele von Bordell und Spielhölle, wo ich immer denke, das ist auch so wunderbar klischeehaft. Aber ehrlich gesagt verstehe ich nicht so ganz theologisch, warum man nicht einen theologisch liberalen und sozial engagierten Moscheeverein in eine kleine Kirche lassen sollte, statt irgendwie eine krass kommerzialisierte Umnutzung, wo man ja aus Holland heraus auch sagen muss, wenn man das zu häufig macht, dass man so säkulare Nutzungen in Kirchengebäude reinholt, verliert man irgendwann auch den Bautypus. In Holland weiß man ja nicht, wenn man vor irgend so einem Gebäude steht, was außen aussieht wie eine Kirche, ob es eben ein Schwimmbad oder ein Restaurant oder vielleicht doch eine Kirche ist. Mhm. Und da denke ich mir so, dann doch lieber als religiösen Raum erhalten.
Du, genau, das verstehe ich auch nicht. Ich meine nur, ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen warten, dass die ganzen kirchlichen Strukturen dieser großen Welle, die jetzt aus Finanzgründen losgetreten ist, auch noch so ein bisschen hinterher schwimmen muss, um da vielleicht auch noch mehr Akzeptanz dafür zu schaffen. Mhm. Und ich will auch noch eins dazugeben, was für eine Wirtschaft wollen wir denn mit unseren Kirchen machen? Welche Ökonomie brauchen wir? Und ich erlebe gerade diese Idee des Verkaufs, Geld haben und dann sind wir das Ding los, hat nicht gefruchtet. Also unser Bordellbeispiel in Berlin wurde dann von einer großen katholischen Initiative zurückgekauft und ist jetzt ein sehr lebendiger, internationaler katholischer Ort. Natürlich schwimmen uns die Fälle davon, aber wenn wir uns auch als Gemeinden und Akteure fragen, müssen wir jetzt wirklich gleich alle Kosten vom Tisch und vermeintlich noch einen Gewinn erwirtschaften, das hoffen immer alle, oder reicht uns eben, wenn andere Akteure etwas dazugeben, damit wir die Last an der Kirche gemeinsam tragen können. Und ich glaube, in so eine Richtung müssen wir noch viel mehr agieren, denn Hand aufs Herz, Pleite sind die Kirchen alle im Normalfall noch nicht. Sie wissen aber, dass es in eine Richtung geht, wo die Geldeinnahmen die Kosten irgendwann nicht mehr decken können.
Und da würde ich mir in den kirchlichen Gebäudeprozessen tatsächlich auch wünschen, dass die Kirchen sich so Spielgeld erhalten, sage ich mal. Also ich habe jetzt bei einem Bistum vorgetragen letzte Woche und da war dann so ein bisschen, das sind ja alles tolle Beispiele, die Sie hier haben, aber die kosten ja alle Geld. Wo ich gedacht habe, ja, gute Lösungen kosten Geld. Und es ist wichtig, dass sozusagen jetzt nicht nur die laufenden Zuweisungen irgendwie runtergeregelt werden, sondern dass man auch Geld beiseite legt, um eben den Eigenanteil für eine öffentliche Förderung zu haben, damit man eine gute, nachhaltige Lösung in einem Kirchengebäude ermöglichen kann.
Also Kirchen sind wichtige öffentliche Orte. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Sie sind wichtig für Die Quartiere für die jeweiligen, sie sind wichtig, dass Räume zur Verfügung stehen und bieten auch viel Potenzial für kirchliche Gastfreundschaft, für soziale Treffpunkte und so weiter. Wenn man da rangeht, können das allein die Kirchen machen?
Nein, die Kirchen sind ja auch immer aus der Gesellschaft heraus entstanden, gerade die ganzen großen, berühmten Kirchen. Und wir müssen Kirchen vielleicht auch wieder so betreiben und so betrachten, dass die Gesellschaft auch ihre Verantwortung wahrnimmt. An bestimmten Punkten tut das ja auch Politik immer noch. Es gibt bestimmte Patronatsvereinbarungen auch für Kirchenbauten und so weiter. Gerade in westdeutschen Bundesländern viel mehr als hier bei uns im Ostdeutschland. Aber wir müssen also die Verantwortung auch teilen. Dafür müssen wir die Kirchen auch öffnen. Formal verantwortlich ist gerade der Eigentümer. Das sind im Osten Deutschlands oft die Kirchengemeinden. Und die sind strukturell überfordert mit dieser Wucht, die auf sie zukommt. Das Gesamtsystem Kirche, glaube ich aber, hätte noch mehr Möglichkeiten, das abzufedern.
Also Sie müssten Gelder umschichten, wenn ich das richtig verstehe, ja, um mehr Seelsorge zu betreiben, mehr Räume für die Menschen zu schaffen, die dann auch natürlich betreut werden. Wo würden Sie das abziehen?
Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir müssen schon klüger verteilen. Wir wollen uns mit Menschen Mühe geben. Menschen brauchen Räume, müssen uns mit den Räumen also auch Mühe geben. Ich glaube, dazwischen liegt noch so ein Ding. Ich will eine Kirche umnutzen, hole mir einen Architekten und der sagt 4 Millionen, damit sie es so herrichten, wie sie es nutzen wollen. Ich könnte aber vielleicht auch für 40.000 Anfang machen und Nutzung darin erstmal erproben. Und auch solche Dinge sind in unserem Luxusbauland Deutschland oft nicht selbstverständlich. Und ich glaube, wenn man also auch von Anfang an Kosten realistisch benennt und auch versucht, niedrig zu halten, sind auch viel mehr Nutzungsoptionen drin, als bei vielen Projekten, die ich kenne, die dann abgestoßen werden. Da hat man das gar nicht bedacht.
Da müssen Sie in den meisten Kirchen wahrscheinlich mal anfangen, vor allen Dingen, wenn die so langgezogene Kirchenräume haben, die harten Holzbänke rauszuräumen. Ne? Wo alle nach vorne in die Höhe gucken, wo einzelne Menschen stehen.
Aber die Bänke sind dann Teil des Denkmalschutzes. Dann sind sie verpflichtet, die denkmalgerecht aufzubewahren. Und diese Strukturen haben die meisten Kirchen, Landeskirchen und Bistümer noch gar nicht.
Es trifft genau die Realität vom letzten Wochenende in unserem Projekt. Denn da sind wir mit Traktor und mit Helfern durch den Ort gezogen und haben aus der Kirche annähernd 10 Bänke entfernt. Es war schwierig, eine Lagerstätte dafür zu finden. Und aus Gründen des Denkmalschutzes müssen diese Bänke so gelagert werden, dass alles wieder rückbaufähig ist. Das wird auf die Laien übertragen.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, in unserem Projekt der Kirchenpiloten, es ist auch Geld in dem Projekt. Wir haben Zusagen von bis zu 40.000 Euro, die wir verbauen dürfen und die wir in die Entwicklung dieses neuen Kirchenraumes hinein investieren können. Und jetzt stehen wir da, seit 2-3 Tagen sind die Bänke raus und diese Räumlichkeit sieht schon ganz anders aus. Und ich glaube, wenn die Kirchenbesucher diesen Eindruck jetzt einmal wahrnehmen und auch erleben, dass dieser Raum jetzt für Kindergarten und Schule und so alternativ mitgenutzt wird, wird da auch langsam ein anderes Verständnis erwachsen und sie werden verstehen, dass das Gebäude ihr Gebäude ist in ihrer Gemeinschaft. Und vielleicht lässt sich daraus auch später erwachsen, dass man auch bereit ist, die Verantwortung für dieses Gebäude zu übernehmen, auch in monetärer Hinsicht.
Könnte das nicht sein, dass, wenn Sie sagen, wir nehmen da Kinder mit rein, wir nehmen andere Menschen mit rein, die die Kirche nutzen, sie ist für alle offen, sie ist nicht nur für die Katholiken in der Gemeinde offen, dass dann die Kirche an sich, die katholische Kirche, irgendwann mal sagt, naja, da sind ja jetzt alle, die davon profitieren und auch ganz andere Gruppen. Warum sollten wir das weiter bezuschussen?
Also bisher findet das noch nicht statt, denn wir haben genau eine Nachhilfegruppe schon in der Kirche drin. Und das sind meistens muslimische Migranten, die privat organisiert hier Nachhilfe bekommen. Ich wage es zu bezweifeln, dass da irgendwann jemand kommen wird und wird sagen, nee, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Also das würde mich sehr enttäuschen.
Das widerspricht ja auch dem Wesen von Kirche. Also wenn die Kirche so argumentieren würde, könnte sie Caritas und Diakonie gleich mal zumachen, weil da sozusagen ist ja, funktioniert das ja genau so. Ich wollte gerne 2 Sachen sagen. Das eine ist, dass ich glaube, dass an vielen Stellen Bewegung im Spiel ist. Also das mit den Bänken ist natürlich ein Riesenthema. Der Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz hat gerade einen Appell verabschiedet. Da sind sowohl die Kirchen als auch die Denkmalpflege drin organisiert. Und es gab einen längeren Gesprächsprozess. Und dieser Appell sagt, dass beide Seiten auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten wollen, Verständnis für die unterschiedlichen Situationen und Interessen auch zu haben. Und das ist in Zukunft angesichts der vielen Kirchen, die eine Nutzungsveränderung brauchen werden, sei es innerkirchlich, sei es umgenutzt, ein neues Denken braucht, dass man eben Kompromisse wird machen müssen, dass es eben nicht mehr möglich sein wird, jede Kirchenbank einzulagern, dass es auch möglich sein muss, ein Kirchengebäude umzubauen, qualitätvoll, auf demselben Niveau von Baukultur wie vorher. Und in der Theologie ist das auch so, dass man drüber nachdenken muss, was heißt eigentlich Sakralität, was heißt Heiligkeit eines Gebäudes, was heißt Würde, darüber haben wir jetzt nur so andeutungsweise diskutiert, da kann man vieles sagen. Und ich glaube, dass für die Theologie die große Lernaufgabe ist, dass die Kirchengebäude nicht nur Hüllen sind, sondern eben auch Orte, wenn man sie neu nutzt, wenn man sie in die Gesellschaft wieder stärker hineinzieht, wo Kirche auch ganz andere Resonanz erleben kann, als sie sonst oft erlebt. Dass man merkt, das, was wir hier tun, ist anschlussfähig, das wird gebraucht. Menschen sind, wie Sie gesagt haben, das sind wichtige Orte für Menschen und zwar gerade als religiöse Räume. Ich glaube, das tut den Kirchen in ihrem aktuellen Schrumpfungsprozess auch wirklich selbst gut. Deswegen sollte man wirklich nicht die Seelsorge gegen die Gebäude ausspielen.
Würden Sie sagen, dann bleibt eine Kirche auch immer eine Kirche? Ist nicht eine gewisse Würde immanent? Und wenn es am Schluss doch die Spielhölle ist auch?
Ja, ich würde sagen, eine Kirche bleibt eine Kirche, weil ich ernst nehme, dass die Materialität Kirche sagt. Das kann ich auch belegen mit dem, was wir geforscht haben. Also da haben wir sehr deutlich festgestellt, dass in auch umgenutzten Kirchenräumen sich durch das Gebäude und durch die Kunst, die darin sich findet, in den allermeisten Fällen eben auch etwas in die neue Nutzung einspielt. Da ist ein Zirkusverein in einer Kirche und da gibt es noch ein Altarbild und es gibt noch die Raumform und die sagen, wir reden hier plötzlich mit den Kindern über Tod und Sterben. Das hat was mit dem Raum zu tun. Oder es ist hier eine ganz andere Energie drin, wenn wir über existenzielle Themen reden.
Herr Manteil, haben Sie da nicht Sorge, wenn auf der einen Seite natürlich erwünschterweise die Kirche ein Alltagsort wird, ein sozialer Treffpunkt und andererseits da liturgische Gegenstände sind, Altar, Kanzel, Taufbecken, Tabernakel oder auch kunsthistorisch wertvolle Bilder, Statuen, Schnitzereien oder eine Orgel, dass das in der Versenkung verschwindet?
Also ich persönlich nicht. Der Abriss der kirchlichen Tradition und Kirchgängertradition ist groß. Es wird nie ganz weg sein, aber es ist nicht mehr Volkskirche. Ich erlebe ganz viele Menschen, gerade im Osten, die in Kirchen kommen und nichts von Kirche erwarten, die kein Negativbild haben, kein Positivbild haben, weil Kirche bei ihnen vorher nicht da war im Leben. Und die nehmen diese Aura, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen umgangssprachlich, wahr. Die würdigen die Orte, die erkennen bei gut gebauten, gut gestalteten Räumen sofort, dass man da auch Respekt vor hat. Natürlich gibt es auch Leute, die Kaffeebecher auf Altäre stellen. Ich weiß auch, dass das viele meiner, auch gerade katholischen Glaubensgenossen immer so ein bisschen schwer aushalten können. Ich glaube aber ehrlich gesagt, Gott stört das nicht. Ich glaube, Gott will an sich vor allem in den Kontakt kommen und in den Kontakt kommen in den Räumen, die dafür auch da sind, die deswegen so groß, so weit, so hell, so schön sind, weil das ja nun mal die originäre Aufgabe des Ganzen ist. Und deswegen sorge ich mich nicht. Viel schöner wäre es, das öfter zu erleben. Dann sind Menschen wieder da. Und dann wird es auch Menschen geben, die fragen, was macht ihr hier eigentlich? Was ist der Sinn? Und da gibt es keine riesigen Wiedereintrittswellen, aber wir sind im Gespräch. Und das haben wir oft verpasst. Und unsere Räume sind genau die Orte für dieses erste Gespräch.
Herr Hilger, letzte Frage an Sie. Gehen Sie davon aus, dass es in 20 Jahren bei Ihnen noch Glockengeläut zu hören gibt?
Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir, dass die Kirche mehr Selbstbewusstsein hat. Das Kirchengebäude ist ja die Folge einer 2000-jährigen Tradition. Und sie stellt etwas dar. Und auf diesen Inhalt muss die Kirche sich besinnen, dass das Gebäude auch eine Stellungnahme darstellt. Und sie darf dieses Gebäude nicht unter betriebswirtschaftlichen Gründen alleine sehen und das an die pastoralen Notwendigkeiten mit zu wenigen Pasteuren oder an die finanziellen Ressourcen anpassen. Das ist meiner Meinung nach zu kurz gesprungen. Dass das schwierig ist, weil letztendlich muss es auch bezahlbar sein, ist mir klar, aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen und dass Kirche, das Kirchengebäude mehr wird als nur ein Ort, um den Gottesdienst abzuhalten.
Kita, Café, Kletterhalle, was wird aus leerstehenden Kirchen? Das war unser Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit Markus Hilger vom Projekt Kirchraumpiloten in der Eifel, mit dem Kunsthistoriker und Theologen Dr. Konstantin Mantai von der Katholischen Akademie Berlin und mit der Pfarrerin Dr. Kerstin Menzel, Dozentin am Institut für Praktische Theologie an der Universität Leipzig. Mein Name ist Marion Theis. Danke Ihnen fürs Mitreden und Ihnen fürs Zuhören.